es gibt wenig dazwischen. Entweder alles scheiße, weg, Dreck, wusste ich doch, war auch klar. Oder wirklich geil, super Gosens, der neue Mann für Real Madrid, Barcelona, kann sich's aussuchen.
Schönen guten Tag, neue Runde, lieber Fußball. Heute bei mir ein absoluter Top-Gast, der sogar schon als Fußballnationaltrainer gearbeitet hat. Aber die wirkliche Speerspitze der Sports, die hat er im Tanzen erreicht. Beziehungsweise 2014 als die Mannschaft Ultra in Brasilien. Laura Papendieck hilft uns ganz kurz auf die Sprünge.
Unser lieber Fußballstar heute kennt locker 96 Gründe, das Spiel zu lieben. Sein Vater nahm ihn das erste Mal mit ins Stadion. Aus diesem ersten Mal wurde eine innige Beziehung. Ganz allgemein zum Fußball, speziell aber zu Hannover 96. Er kennt die Kurve genauso wie das harte Los, Edelfan genannt zu werden. Er feierte mit der Nationalmannschaft in Rio, eskalierte aber auch beim 96-Aufstieg in Sandhausen. 2006 wurde er im Rahmen seiner Sendung Rentepocher zum Nationaltrainer von Sansibar und coachte die Mannschaft beim FIFA World Cup. Warum es für ihn in jungen Jahren schwer war, in einem Verein zu spielen, auf welchem Platz er schon Toni Kroos geschlagen hat und wie der WM-Song für Katar gehen könnte, das verrät uns jetzt der Mann, der schon extrem Bock hat auf die neue Saison der zweiten Liga. Regler hoch für Oliver Pocher.
So, da sitzt er. Hallo Olli.
Hallo Tobias.
Ich freue mich sehr, dass du dich mit mir jetzt eine Stunde über Fußball, Dreiviertelstunde, schauen wir mal, über Fußball austauschen willst.
Alles, wo man nicht mit den Kindern sich beschäftigen muss, ist eine gute Zeit.
Dass du mir dein Fußballherz ausschütten möchtest.
Das, ich weiß nicht, ob da eine Stunde reicht, aber
im Zweifel.
Wir gucken, was wir alles reinbekommen.
Wir kennen uns gut genug, auch lange genug mittlerweile, um dass ich die Behauptung aufstellen darf, dass du nicht so ein Trittbrett-Fußball-Fan bist, der sich nur bei ganz großen Events interessiert, sondern bei dir läuft auch Sonntagmittag zweite Liga.
Ja gut, momentan zwangsläufig, das ist ja wirklich Land auf, Land ab bekannt, dass ich Hannover 96 Fan ist mir vielleicht ein bisschen zu dramatisch, aber Supporter ist auch schon fast zu viel. Aber das ist 96 ist meine Mannschaft, Hannover 96, und da habe ich halt alles mitgemacht. In mein erster Stadionbesuch war in Hannover, und von Aufstieg, Abstieg bis in die dritte Liga, Pokalsieg gegen Borussia Mönchengladbach, Europa League Reisen, da war alles dabei. Und Nationalmannschaft ist mal bei mir natürlich auch ein Thema. Da fing es an mit also dann nochmal so richtig intensiv, war natürlich immer auch 1990, kann mich an 86 an das Finale erinnern, 90 an das Finale erinnern, was wir dann auch gewonnen haben, Weltmeisterschaft. Und dass man selber dann vor Ort war, das fing dann so mit Elton an. 2004 waren wir bei Europameisterschaft in Portugal, und ab da dann regelmäßig. Dann kam ja irgendwann Schwarz und Weiß und dann Sommermärchen. Also es gibt ja genug zu erzählen. Also ich bin auf jeden Fall fußballmäßig, bin ich dabei, guck mir das eine oder andere auch an. Bin jetzt nie der, der sagen kann, das ist die abklappende 6 und die vorwärtslaufende 7 und so. Aber für mich ist ja auch das, was nach dem Spiel vor allem ist, die Interviews, die Körpersprache, was sagen sie, wie sagen sie es und so, das weiß man ja dann auch. Ist das jetzt rumgeeiert? Sind das nur Klischeesätze? So aus dem, so wie Spieler reagieren, da kann ich das ein oder andere draus lesen.
Die Fußball-Bildschirmkontrolle quasi.
Ja, so ein bisschen.
Mein Werder Bremen ist im Grunde dein Hannover 96. Jetzt sind wir ja gemeinsam in der Champions League des kleinen Mannes angekommen.
Ja, und jetzt ist es noch besser. Der Spielplan ist gerade rausgekommen, wir machen das erste Spiel.
Ich hab noch nichts.
Ist das erste Spiel.
Nicht dein Ernst?
Ja, Werder gegen 96 in Bremen ist das erste Spiel.
Das große Opening.
Das große Opening. Ich weiß nicht, ob das Opening wird. Das ist ja, glaube ich, noch nicht final festgelegt, wer spielt. Und das Eröffnungsspiel ist ja, es gibt jetzt ja auch wieder das samstags mittlerweile Topspiel bei Sport 1. Und ich glaube, das erste Spiel zeigt aber, das Eröffnungsspiel ist in diesem rechte Paket von Sat 1 mit drin. Und ich glaube, ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wo der HSV und wo Schalke spielt, aber Werder gegen 96 würde, ich glaube, es wird noch nicht ausverkauftes Haus sein. Also außer sie spielen in Budapest, dann wäre es ausverkauft. Aber das wäre ein Spiel normalerweise 40.000 ausverkauft, Saisonauftakt, zweite Liga. Und eine Mannschaft steht sofort unter Druck, wenn sie verlieren sollte, direkt vor dem Spieltag.
Können wir uns festlegen, es wird 96 sein, oder?
In der aktuellen Verfassung ist, also ich, obwohl ich glaube, da treffen wirklich zwei Trümmertruppen aufeinander. Da kann keiner was sagen. Aber du weißt ja, so ein erstes Spiel, also ich kann mich dran erinnern, vor zwei Jahren, oder drei Jahren, als die Zweitligasaison von 96 begonnen hat, das hat in Kaiserslautern angefangen. Da war ich auch beim Saisonauftakt in Kaiserslautern.
Direkt nach dem Abstieg wieder.
Nach dem ersten Abstieg.
Ja.
Also den es jetzt nach 16, 17 Jahren erste Liga oder so, oder 12 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange 96 in der ersten Liga war, wieder waren. Das war in in Kaiserslautern, haben sie, glaube ich, 4-1 oder so gewonnen und waren direkt halt Erster. Und das hat gleich so einen Push für die Hinrunde und die ganze Saison gegeben. Also so ein Auftaktspiel erfolgreich bestreiten, gerade bei so zwei Prestigemannschaften, ist schon, also das ist... Total. Auch für Werder wäre auch, wenn die da irgendwie, lass sie irgendwie verlieren, dann sind die sofort gleich da auch im Abstiegskampf, zweite Liga, dann geht das direkt los.
Das ist der Grundstein im Grunde tatsächlich für alles, was dann gebaut wird in den nächsten Wochen.
Das wird eh ein Hauen und Stechen der zweiten Liga werden, aber sicherlich sportlich interessant für auch den Außenstehenden.
Und Sport 1 kann man gratulieren im Grunde, ne? Dass sie da das Recht geschafft haben.
Ja, war grundsätzlich klar, es ist ja immer eine Abwägung von, was zahlt man, aber man sieht ja, selbst die dritte Liga wird ja auch jedes Spiel, kannst du auch mittlerweile gucken. Und teilweise läuft das ja auch dann bei den Dritten und so, die Top-Spiele in der dritten Liga. Aber die zweite Liga ist dieses Jahr. Also ich würde auch mal behaupten, das ein oder andere Mal wird die mehr geguckt werden als die erste Liga. Weil Mainz, Augsburg und Hoffenheim gegen Leverkusen und ganz viele andere Spiele, die da wirklich hinten überfallen. Da ist jede Woche ist da wirklich mit Schalke, mit Werder, mit 96, Nürnberg, Düsseldorf, St. Pauli, da ist so viel Feuer drin. Rostock ist unser zweites, also 96 spielt als zweites gegen Rostock das Heimspiel. Also da auch da direkt, da kommen ein paar Rostocker mit. Ich sehe den einen oder anderen Bengalo. Sei es auch für jeden. Gute Stimmung garantiert.
Ich frage mich halt, ob nur wir das so sehen, weil wir jetzt, du 96, ich Werder Bremen-Fan, ob man sich die zweite Liga dadurch jetzt ein bisschen geil redet und schön und besonders cool. So, ob das auch andere so sehen. Weil wir reden jetzt natürlich tatsächlich gerade über das, was in der zweiten Liga auf uns zukommt und nicht so sehr über Bundesliga. Also hält dieses Gänsehaut-Ding durch, was die zweite Liga
Das weiß ich betrifft? Nicht. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, inwieweit Corona die Zuschauer wieder ins Stadion lässt. Also wir haben jetzt ja zumindest mal bei der EM gesehen, 14.000 in München, und wenn die Werte so sich entwickeln, wie sie sich aktuell entwickeln, dann gibt's ja jetzt auch keinen Grund, da mit einer 50-prozentigen Auslastung zu spielen, aber wir wissen, wie...
Das reicht für eine gute Stimmung im Grunde, ne?
Ja, also gut, also ich glaube, viele Vereine würden auch nicht viel mehr als dann immer ausverkauft oder so, die würden schon mit einem halben Stadion gut durchlaufen, aber wir sehen jetzt auch die ein oder andere Nachwirkung jetzt, ne, hier die Finnen kommen aus St. Petersburg, hast du irgendwie, weiß ich, wie viele Corona-Fälle waren es, 40 oder so, in Dänemark mit Delta-Variante getestet worden, also wir werden auch noch sehen, was diese, auch das volle Stadion in Budapest oder jetzt Wembley, gerade in London, also die höchste Inzidenz in Europa hat England, und genau zu dem Zeitpunkt werden die Zuschauerkapazitäten erhöht. Wir werden noch sehen.
Ja, auch die Bilder in München reichen ja im Grunde. Das Stadion ist zwar nur zum, keine Ahnung, Viertel voll.
Ja, aber
trotzdem, der Ungar schiebt sich eng an eng.
Scheiß. Ja, oben ohne, im strömenden Regen peitscht er die Mannschaft nach vorne, während Kati Hummels unter das Dach flüchtet. Aber es wird interessant werden, und ja, wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt irgendwann mal da wieder eine gewisse Normalität kommt, auch mit Zuschauern.
Und ganz sicher, wenn Schalke irgendwann mal Elfter in der zweiten Liga ist in den nächsten Monaten, dann ist das ganz sicher auch bundesweit interessanter als ein Fünfter Augsburg oder ein Sechster Hoffenheim. Ne?
Ja, ich glaube, jedes Topspiel, da hast du so viele Variationen von denen, die da oben stehen. Und ich sage ja, das Wahrscheinlichste ist, dass dann ein Sandhausen oder ein Heidenheim oder irgendeine Mannschaft, die halt immer zweite Liga spielt, sich da durchtankt, weil die Großen sich da einfach verzetteln mit Kader schlank machen, neue Leute kaufen, kein Geld ausgeben wollen. Also es ist dramatisch. Und mal sehen, ob auch noch die ein oder andere Insolvenz da stattfinden wird. Das war ja in der dritten Liga ja auch. Das war es Münster, ne? Preußen-Münster, glaube ich, sind drin geblieben, und Uerdingen ist ja rausgeflogen. Auch da, ob es sportliche Abstiege gibt oder Mannschaften, die auch irgendwann finanziell am Ende sind.
Ja, es gibt auch jetzt noch die ein oder andere Frist, die halt irgendwie nicht gerissen werden darf. Bis dahin muss das und das an Transfererlösen erzielt worden sein, auch bei Werder Bremen, um dass du dann nicht Richtung Punktabzug unterwegs bist und so. Also da gibt's an verschiedenen Fronten gute Laune. Wann hast du 96 für dich entdeckt? Oder ist es wie bei Nick Hornby, dass der Verein dich ausgesucht hat?
Naja, ich bin in Hannover geboren und habe da in Altwanbüchen, das ist halt praktisch direkt vor Ort angrenzend, wenn du da mit Bus und Bahn, mittlerweile kannst du mit der Bahn direkt bis in die Innenstadt durchfahren, aber das, du bist halt innerhalb mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30, 35 Minuten wärst du im Stadion. Und mein erster Stadionbesuch mit meinem Vater war mal, glaube ich, irgendein Flutlichtspiel, aber frag mich nicht gegen wen. Da war ich so 7, 8 Jahre und da, auch mein Vater war ja, der hat früher auch mal Fußball gespielt, auch im Verein und war Torwart und ist natürlich immer so Fußball interessiert und da guckst du natürlich immer und wir haben die Roten gespielt und hier 96 und das verfolgst du natürlich mit und hast dich dann gefreut. Früher gab es ja nicht alle Spiele in der Sportschau.
Sondern 3.
Ja, da hast du dann einfach, wenn deine Mannschaft dabei war und du dann
konnte man vorher auch nicht nachgucken, ne? Irgendwann nach Sportschau gemacht und dann haben sie eingeblendet, welche Spiele im Laufe der Sendung gezeigt werden. Und immer so, ja.
Ja, dann hast du mal so ein 6-Minuten-Bericht von einer Mannschaft gesehen. Also das war halt einfach immer schon das Thema und dann bist du irgendwann regelmäßig hingegangen und dann bin ich auch eine Zeit lang wirklich auch in der Fankurve gewesen und da musstest du ja wirklich noch so mit Vorverkauf dir eine Karte holen oder abends oder halt tagsüber an einer richtig Stadionkasse, gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr, wo du hingehst, dann hat das irgendwie 8 Mark Stehplatz Schüler mäßig gekostet.
Schön als pöbelnder Zeuge Jehova in der Kurve gestanden, oder?
noch parallel Wachtürme verteilt. alles miteinander verbunden. Nee, das ist ja auch sehr interessant. Ich habe das ja auch schon mal auch mal hier und da erzählt, zum Beispiel. Es ist ja auch gar nicht, ne, ich durfte ja auch nie im Verein spielen, weil es hieß Jehovas unser Verein. Und deswegen, ich hätte auch gerne Fußball im Verein gespielt.
Ach so, da ist man exklusiv dann?
Da ist man exklusiv, denn man hat keine Zeit, das andere zu machen. Man ist halt komplett mit der Bibel und damit beschäftigt und man sollte seinen Fokus darauf legen und nicht auf die ganzen weltlichen Interessen. Und da gehören auch Fußballvereine mit dazu. Und es war auch so eine Fahne oder also gerade so konnte ich ein Mannschaftsposter aufhängen. Aber schon mit der Fahne, nee, das ist hier Fahnen und so, das gibt's halt gar nicht. Und ich habe dann praktisch heimlich eine Fahne gehabt und habe die dann über den Balkon rausgeschmissen und bin dann ums Haus gegangen und habe die dann eingesammelt und so, dass ich mit der 96-Fahne ins Stadion gegangen bin.
Ach, ich dachte eine Regenbogenfahne.
Regenbogenfahne war damals noch nicht das Thema. Jetzt natürlich würde ich, um ein Zeichen zu setzen. Aber ich glaube, es ist auch, das Thema ist jetzt, ich glaube, es haben wir hinter uns gebracht. Wir haben ja letztes Jahr Rassismus besiegt mit Black Lives Matter. Dieses Jahr Regenbogenfahne, dass alle gleich sind. Wir sollten jetzt noch Klimawandel angehen mit einem gemeinsamen Hashtag und dann sollten wir Ende des Jahres auch durch sein mit allem.
Die großen Europa-League-Zeiten hast du auch mitgemacht, indem du richtig auch gereist bist? So?
Ja, also lustigerweise damals, als wir Pokalsieger waren, gab es ja den Pokal der Pokalsieger. Erste Runde ausgelost gegen, jetzt kommt wieder die Geschichte, führt uns zusammen.
Ach so, natürlich, klar, Werder Bremen.
Es war gegen Werder Bremen.
Richtig.
Wir haben gegen Werder Bremen gespielt.
Werder hat den Europapokal der Pokalsieger ja gewonnen, 1992.
Ach, da war das sogar das Jahr.
Das war das Jahr, ja.
Das war das Jahr.
Das war die erste Runde dann, also 91-92.
Das war, ne? Ich weiß gar nicht, warum die dabei gewesen sind. Dann haben sie das Jahr davor gewonnen und waren als Titelverteidiger dabei. Ah,
stimmt, genau, dann war das ein Jahr später. Da war 96, hat den Pokal gewonnen.
Weil 96, auch da, hat gegen Werder Bremen, das war das Halbfinale, das legendäre Elfmeterschießen, wo Jörg Sievers dann selber geschossen hat, genau. Weil irgendwann die Schützen ausgegangen sind, hat Jörg Sievers selber geschossen und danach den Elfmeter gehalten. Das war gegen Werder Bremen.
Vielleicht hat die UEFA auch gesagt, per Wildcard, einfach zwei maximal attraktive Vereine, wollen wir im Wettbewerb dabei haben.
Und aus dem Norden sollten sie auch kommen. Und dann haben die das irgendwie sich zusammengemauschelt. Ja, aber das weiß ich noch. Das war die erste Runde international und dann spielst du gegen Werder Bremen. Und das Hinspiel haben wir in Bremen 3-1 verloren und beim Rückspiel 2-1 gewonnen und waren die ganze Zeit am Drücken aufs 3-1, hat aber nicht gereicht. Und das war die Europapokal-Erfahrung und zwar gegen Bremen. Und dann, als Hannover 96 nochmal im Europapokal war.
Dann hat's ein bisschen gedauert erstmal, ne?
Hat sehr lange gedauert, dann irgendwann der Aufstieg, dann fast Abstieg, da war ich auch, das war gegen Bochum, bei dem Spiel ist Bochum abgespielt, hat Bochum gegen 96 gespielt, und Bochum ist abgestiegen und jetzt ja erst wieder aufgestiegen, das war, Hannover hat den Todesstoß den versetzt, wir mussten aber selber auch gewinnen, haben gewonnen, bin ich auch im Stadion gewesen. Und dann, das war ja die Saison, in der in die Robert-Enke-Saison sozusagen. Da hat ja 96 lange Zeit gar nichts gewonnen und ist da durchgereicht worden bis auf den letzten Platz und hat dann hinten raus eine Siegesserie gestartet. Und dann ging's los. Und die erste Runde, weiß ich auch noch, war gegen Sevilla, die ja danach dann auch fünf Mal den Europapokal
gewonnen. War das die Quali oder war das schon die?
Das war die letzte Qualifikationsrunde. Genau. Sie mussten sich als Sechster qualifizieren gegen Sevilla. Und dann sind wir mit Sevilla im Stadion gewesen und Hinspiel hat 96 2-1 gewonnen, das Rückspiel ist 1-1 ausgegangen. Und das war auch hochinteressant.
Stindl, Schlaudraff.
Die Zeit, ja genau. Jörg Montora war da, weil er aus Marbella rübergefahren ist, hat sich das angeguckt und so. Und die 96er waren halt dann da. Und dann auch ein großes Spiel war gegen Kopenhagen, jetzt in dem Stadion im Parken, ja, wo Christian Eriksen ja seinen Zusammenbruch hatte. In dem Stadion war 96 gegen Kopenhagen, wo sie auch 2-1.
Hat Lars Stindl da nicht sogar
getroffen? Stindl, genau, mit Telefon, Kopenhagen-Telefon. Das war so die berühmte Geste, die er gemacht hat, so telefonierend in die Kurve und es waren, ich glaube, 10.000, 12.000 Hannoveraner da und vielleicht, also max 6.000, 7.000, 8.000 aus Kopenhagen. Also auch die Hannoveraner waren da eine Überzahl. Da gab es einige Spiele von. Also es war echt geil, war super. Und ja, da sind wir jetzt lange, lange, lange von weg und irgendwann mal wieder in der ersten Liga zu spielen, ist erstmal das nächste Ziel und auch selbst das kann noch lange dauern.
Ist Mirko Slomka für dich das, was für mich so Thomas Schaaf oder Otto Rehagel sind?
Schwer. Also Mirko Slomka, nee, dafür ist Thomas Schaaf und Otto Rehagel haben doch andere Äras geprägt bei Werder Bremen und auch waren auch, Thomas Schaaf war wie lange Trainer? 12, 14, 16 Jahre oder 100? So, oder? Ja, 100 Jahre und jetzt leider nicht mehr da, weil er es finanziell nicht mehr reicht, dass man ihn irgendwie beschäftigen kann, ist die offizielle Sprache.
Der hat die Zeit bei 96 ihn auch so weit runtergerissen.
Das stimmt das allerdings, der hat uns auch noch den Todesstoß mit versetzt, der kam dann noch für 6 Spiele, hat Thomas Schaaf bei Hannover und hat alle Spiele verloren. Das war auch der Wahnsinn. Aber nee, am Mirko Slomka, klar, ist ein Trainer, der in Hannover einiges auch erreicht hat und auch immer wieder ja im Gespräch ist, dass er wiederkommt, kam ja dann nochmal zurück, hat auch nicht richtig funktioniert. Und auch persönlich, man kennt sich natürlich und ist auch mal hier und da im Kontakt, wenn man sich mal in Hannover sieht, aber ist jetzt nicht so eine prägende Figur, muss man ganz ehrlich sagen, in Hannover auch gewesen. Hat natürlich ein Zeitrahmen mitbestimmt, aber da sind Thomas Schaaf und Otto Rehagel wirklich eine andere Liga, muss man ganz ehrlich sagen.
Wer sind für dich die großen 96-Legenden?
Na, die große 96-Legende ist sicherlich Jörg Sievers, der ja auch dann ganz lange noch als Torwarttrainer im Verein war. Das ist so der größte Name.
Auch ein komisches Auseinander gewesen dann irgendwie, ne? War das jetzt nicht gerade vor 2 Jahren?
Oder ja, sowas? Dann ist er als Torwarttrainer mit Stendl. Daniel Stendl nach England gewechselt oder zu Nottingham oder ich weiß gar nicht, irgendeinen englischen Verein. Und dann ging es sehr komisch auch auseinander und ich glaube, da war auch wieder bei Hannover finanziell und ja, ein Torwarttrainer und was man zahlen sollte. Aber der war ja praktisch, der war wirklich ja 30, 35 Jahre beim Verein.
Ja, witzig, ganz interessant, wie es jetzt gerade, was du angesprochen hast, in Bremen mit Thomas Schaaf passiert, ne? Ja, du sagst auch, Legende Nummer 1 im Grunde bei dir.
Und dann ist es halt irgendwie mit einer, ja genau, es ist mit einer Pressemitteilung ist es zu Ende. So, dann danke, tschüss. Dann wird nochmal irgendwann, ja, wird nochmal nachgeholt. Da wird Otto Rehagel auch so einen eingerahmten Fotoband bekommen und
Passepartout.
Ja, und eine Werder Bremen-Uhr oder einen Blumenstrauß in grün-weißen vor irgendeinem Spiel vor 12.000 Leuten gegen Heidenheim.
Oder 96.
Oder 96 am ersten Spieltag, vielleicht.
Lieblingsthema, wenn ich so Kumpels von mir treffe, die 96, ich bin ja auch in Niedersachsen vor den Toren Bremens aufgewachsen, ist mein Opa hat auch immer gesagt, so, wie kannst du Werder Bremen-Fan sein? Dein Verein muss Hannover 96 sein.
Oh, guter Mann.
Unsere Landeshauptstadt. Ist natürlich auch seit Jahren Lieblingsthema Martin Kind. So ein klassisches Stammtischthema. Ja. Fluch oder Segen oder beides? Dich.
Ja, also ich kenne Martin Kind natürlich auch. Vor der Lebensleistung kann man ja auch kompletten Respekt haben, aber ich glaube, die Art und Weise, wie er einen Verein führt, mit der Haltung, wie er sein eigenes Unternehmen geführt hat, ist nicht mehr zeitgemäß und es ist überfällig, dass er, wirklich, ich meine, der ist auch mittlerweile 77, ich verstehe es nicht, was den dann noch reitet, das auf Teufel komm raus durchzuziehen und jede Entscheidung und geht über ihn und alle 14 Tage wieder ein Interview mit Wasserständen und auch wieder jetzt, was für Löcher in der Kasse bei Hannover sind, wo ich dann denke, ja gut, aber meine, du hast doch geschätzt oder laut Forbes Magazine bist du irgendwie auf dem Weg zum Milliardär oder ist eine halbe Milliarde, dann stopf doch das Loch. Oder
wir haben das ist der Schrei nach Öffentlichkeit wahrscheinlich.
Ja, das kriegst du häufiger mit, ne? Natürlich wird das das sein.
Des Fußballs, da kannst du dann immer noch
klar,
mal wieder
bist immer derjenige. Genau, immer.
Große Schlagzeile abstauben.
Immer, du bist in der hannoverschen Presse, das ist einfach sein Ding. Alles, was er sagt, wird erwähnt. Diese PR-Termine, es war mal eine Zeit lang jetzt ein bisschen weniger, aber auch manchmal hast du den ja wirklich jede Woche überall, egal ob Sky Sport News HD oder Entschuldigung, heißt nur noch Sky Sport News, ist immer noch drin. Sport, egal, Doppelpass, aber auch einfach eine Telefonschalte und für irgendeinen Talk. Der hat sich einfach zu jeder Geschichte hingesetzt, immer geäußert, immer ein O-Ton, immer ein Statement, ist natürlich auch dankbar für die Presse, aber hat vereint da nichts mehr im Verein.
Also in dem modernen 96 der Zukunft, das ist ja wahrscheinlich auch, so schwer das vielen fällt, die jetzt so Fußball-Traditionalisten sind und für die auch Herzblut und Romantik eine große Rolle spielt. Ich glaube, man sieht immer mehr, umso neutraler oder kälter man vielleicht die eine oder andere Entscheidung treffen kann. Das wird immer mehr Unternehmen und das wird immer mehr.
Es ist ein Unternehmen. Also das, du siehst ja jetzt auch, das ist diese Corona-Krise hat die alle Vereine hat. Also selbst auch ein Borussia Dortmund oder auch ein Bayern München kann keine Sprünge machen. Die konnten sich immer vorher auf ihr Festgeldkonto berufen, ist ja aber mittlerweile gegen ein Festgeldkonto eines Scheichs oder eines großen Unternehmens total scheißegal. Also die großen Spieler kriegen sie auch nicht und können keine großen Transfers machen. Die sind in der Liste, in Europa sind die auf Position 10. Da sind halt andere Mannschaften, die sagen, wir wollen den haben, dann kommt der auch. Aber nicht Bayern München ist er nicht das Maß aller Dinge
haben. Bayern
aber
hatte das sehr, sehr viele Jahre, dass sie im Grunde entschieden haben, dass ob sie einen holen wollen oder nicht.
Jetzt gar nicht mehr. Das funktioniert gerade so noch in der Bundesliga, aber selbst da, jemand, der halt in der Bundesliga gut spielt, hat nur die Option Dortmund oder Bayern und selbst dann gehen ja Asien gesehen Jovic oder irgendwelche dann, die bei Frankfurt waren, ob das dann gut funktioniert oder nicht, aber auch die gehen dann zu Real Madrid oder nach England oder zu irgendeiner anderen Mannschaft.
Beispiel Haaland. Wenn die Bayern ihn haben wollen, heißt das noch lange nicht.
Keine Chance.
Dass er dahin geht.
Ja, auch gar keine Chance. Wäre natürlich ein perfekter
selbst
Ersatz.
Selbst wenn sie mit 15 Millionen oder was wedeln als Jahresgage.
Ah, ja, das ist, dann ist für den, das hätte er gerne.
England halt noch 10 rauf, ne?
Ja, und dann, und genauso geht das weiter. Und, also ich meine, gut, der, man hat ja schon, beim, Raiola oder Rinola, ich weiß aber nicht, wie er heißt.
Raiola
bei dem
Mino Raiola.
Ja,
daher kommt dieses. So,
okay, der Spielerberater, der legendäre, der hat ja auch
Piranha.
Der hat die Aufvorstellung von 1 Million in der Woche. Pi mal Daumen. Also das heißt, wir reden eher von
stimmt, genau, er möchte jetzt den ersten Fußballer in seinem Stall haben, der
da ist, also Messi
eine
ist
Million über 52.
Genau. Messi ist einer, der auch in dieser Liga spielt und so auch um die 50, 60 Millionen bei Barca verdienen soll. Und Ronaldo wird sicherlich auch bei Juve sehr gut verdienen. Ich schätze mal, der wird da auch mit 25, 30 Millionen oder so und dann wird er noch mit sicherlich Trikot und Namensrechte oder irgendwo auch noch mit dabei sein, dass sie es für ihn interessant machen. Aber ja, und da ist Haaland ist aktuell auf dem Weg, der Nächste zu werden.
Wünschst du dir manchmal, dass du eher so im Umfeld von meinetwegen Dortmund oder Mönchengladbach sowas aufgewachsen wärst, um dass das dein Verein geworden wäre, weil nicht ganz so viele Leiden dann in den letzten 20 Jahren mit dahergegangen wären?
Es ist sehr lustig, dass manchmal Leute sagen, du bist so Edelfan. Dann so, wo du denkst, Edelfan, Alter, was ist Edelfan? Dann hängst du auch immer nur bei 96 ran oder so. An was soll ich mich denn ranhängen? Also, ich wäre lieber, ich sag mal, wenn ich es einfach haben würde, wäre ich Bayern-Fan. Ich sage, ja, die laufen am meisten im Fernsehen und find die echt gut und so. Aber, nee, gut, aber auch was du gesagt hast, auch.
Das hat klar, sich Heidi Klum aber schon ausgesucht, die Rolle, ne?
Ja, ja, eben, jetzt mit Tom im Trikot dann irgendwie und sich dann mal aufregen, wenn man dann irgendwo im Halbfinale mal von der Champions League mal wieder rausfliegt oder so. Das ist auch echt ein ärgerlicher Abend, dass die Bayern das nicht geschafft haben oder dass du mal irgendein Bundesligaspiel verlierst. Aber nee, auch Gladbach, guck mal, die haben auch düstere Zeit oder fast jeder Verein, auch Dortmund. Also diese Up and Downs gehören dazu. Aber nochmal, es ist einfach.
Aber der Weg, glaube ich, vom Down zum Up wieder, der war kürzer vor einigen Jahren, der wird immer länger so, ne? Also wenn du jetzt mal absteigst in die zweite Liga, dann ist der Weg da wieder an der Champions League zu kratzen. Das ist im Grunde Lebensaufgabe, die man im Normalfall nicht schaffen kann.
Ja, und bei Hannover 96 reden wir auch gar nicht davon, überhaupt mal in der Champions League nur zu kratzen. Also das ist ja, und jetzt wäre noch mit Conference Cup und allem, du bist ja auch als, kannst ja als Neunter gefühlt immer noch irgendwo international spielen. Es geht ja nur noch darum, irgendwann mal in der ersten Liga zu spielen und dann dort nicht abzusteigen.
Ja.
Und alles, was dann so kommt, dann ist mal so Pokal, wäre mal schön, das hat man ja gesehen, letzte Saison auch so mit Kiel, mal wieder so eine Zweitligamannschaft, die mal einfach da bis ins Halbfinale kommt, solche Sachen so, das sind die kleinen Momente, aber ja, also ich nehme es natürlich trotzdem, ich merke nochmal, das ist einfach drin, du bist dann, wenn du im Verein gehörst, selbst wenn du es dich nicht interessieren will, dann spielt halt um 13:30 spielst du halt gegen Fürth und guckst halt trotzdem rein, und wenn sie gewinnen, findest du es besser, als wenn sie verlieren. Aber es ist natürlich nicht so, wie Leute, die halt deren Verein alles ist, die da tagelang oder auch einen halben Tag schlecht drauf sind, wenn sie verlieren. Das ist natürlich, das beruhigt mich nicht.
Vielleicht willst du es aber auch nicht wahrhaben, weil im Grunde schaltest du ja schon ein. Und
vielleicht verdränge ich, ja.
Das kann schon sein.
Richtig.
Du musst halt nur aufpassen, dass du um 13:30 da nicht die falsche Taste drückst. Aber wenn du dann nämlich in die Premier League mal schaltest, dann denkst du ja wirklich, entweder ist das Vorspulen gerade oder das ist eine andere Sportart.
Ja.
Das merkt man jetzt so bei der EM auch gerade, wenn danach dann jetzt wieder die Bundesliga oder gerade auch unsere zweite beginnt, dann müssen wir schon
ist ein anderes Gehäuse sein. Das ist richtig.
Was war dein bestes Stadionerlebnis? Eher sowas wie Sandhausen dann eben damals oder tatsächlich WM-Finale 2014?
Als 96 aufgestiegen ist. Also für mich als Kind oder als Jugendlicher war wirklich dieser Pokal Erfolg, aber vor allem dieses Halbfinale, dieses Abendspiel gegen Bremen und dann unten an der Kurve und am Zaun da irgendwie gegengedrückt worden und alle liegen sich in den Armen und dann kommt die Mannschaft zur Runde und dann hast du da so, weiß ich, habe ich auch ein Spiel, von irgendeinem Spiel hat die Mannschaft eine Ehrenrunde gedreht, da habe ich die Hand von mir nur gesehen, habe ich den Zeitungsausschnitt ausgeschnitten, dass ich in einer Zeitung praktisch war, dass ich in der Fankurve so einen Arm, wo ich wusste, oh, das ist meine Hand. Sind die vorbeigegangen, haben die Hand so irgendwie berührt. So, das ist so ein Highlight gewesen. Und es gab mehrere Highlights. Klar, Aufstieg 96, so diese Europa League-Abende, Kopenhagen und so. Aber natürlich, so überall muss man schon sagen, ist dann schon Nationalmannschaft, wenn es dann wirklich darum geht, wo du auch weißt, das gucken jetzt auch in Deutschland.
Ja, in der Bedeutung vielleicht, ne? Aber so dieses Rausschreien und wirklich aus dem Herzen jetzt voll abgehen, jubeln, das.
Ja, war das letzte Mal wirklich bei mir, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Bei dem Tor von Götze, lustigerweise, das habe ich ja auch gefilmt, weil wir dann dachten irgendwie so, das ist vielleicht once in a lifetime, und so war es dann ja auch.
Als du warst Götze, mit El Sacco unterwegs, richtig?
Als El Sacco, Manager Sascha, der mittlerweile regelmäßig, kann man fast sagen, im Fernsehen auftaucht mit seinem Deutschland-Sakko, was er mal bekommen hat, legendär in Sochi.
Schützt auch gegen Regen.
Auch gegen Regen, weil jetzt beim Spiel gegen Ungarn war er dann im Bild, dass wir haben es zusammen gesehen, ja. Lustigerweise, und haben uns natürlich sofort, Sascha, als er mit dem Sakko dann da stand, alle hatten Regenmäntel
25 an. Leute um ihn herum, die diese einfachen Capes für 1,50 € oder wahrscheinlich, wenn UEFA-Siegel dran, 12,50 €.
Ja.
Und er in der Mitte in seinem schwarz-rot-goldenen Sakko.
Durchgenässt. Das ist einfach genau die Geschichte. Nein, aber dieses Spiel und dann so in der Nachspielzeit dieses Tor. Und da war es auch eine lange, in Anführungsstrichen, Lions-Geschichte, weil man immer nah dran war und auch bei den entscheidenden Spielen. Also ich war die deutschen Spiele, Sommermärchen, 2004 war ja eh eine Katastrophe. Da sind wir ja in der Europameisterschaft rausgeflogen, dachten wir, das wird sowieso nix. 2002 kann ich mich auch erinnern, Weltmeisterschaft, wie wir das Finale gespielt haben und so durchgegurkt haben und dann das Finale verloren haben. Dann
Yokohama damals, Olli Kahn am Pfosten.
Richtig. Mhm. Dann 2006 im Stadion gewesen, auch schon beim Spiel hier gegen Argentinien im Olympiastadion, Elfmeterschießen, weitergekommen, Lehmann kriegt den Zettel, es gibt so, und auf der Leinwand läuft so, Kahn und Lehmann geben sich die Hand, so alle gejubelt im Stadion, und dieser Zetteltrick und sowas, wir so da gar nicht mitbekommen haben, was du erst danach dann realisiert hast, dann dieses Ausscheiden, tragisch gegen Italien, 120. Dann trotzdem dieses Aufbäumen, komm, holen wir das Spiel um Platz 3, Olli Kahn spielt nochmal, dreht seine Ehrenrunde, dann zur Fanmeile da noch gewesen am Sonntag, 2008 im Finale auch.
2006 warst du ja auch relativ nah dran sozusagen an den Jungs, hast du deine eigene Show schon in den Monaten vorher gehabt,
ja, glaube ich. Ja, und auch während des, auch während der WM habe ich eine regelmäßige Sendung bei ProSieben gemacht. Und ja, da waren wir, genau, das war ja
da
auch
gab's so. Da gab's den Song.
Damals, genau, ganz schwarz und weiß.
Für den nicht viele sicher bis heute noch hassen, aber der ein klassischer Ohrwurm einfach rund um die Nationalmannschaft geworden ist.
Ja, weil er auch
Jahre ja in jedem Stadion lief. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch
war. War die Turmmelodie bis 2000, ich glaube 18 haben sie es
dann. Ja, dann gab's diese schöne Voting-Aktion, ne?
Haben sie es abgeschaltet. 2018 war es dann weg, war auch einer der Gründe, warum Deutschland nicht mehr gut gespielt hat, war schwarz und weiß. Ich war auch komplett fein damit, also dass das auch, dass das nicht mehr die Turmmelodie ist.
12 Jahre, ne?
Ja, es hat eine ganze Ära und dass man dann irgendwann auch sagt, wir müssen jetzt vielleicht mal eine neue Tourmelodie. Ich glaube, jetzt ist es aber Zombie Nation ist es dann geworden.
Stimmt, genau.
Also jetzt nimmst du einen Song, der älter ist als das, was du rausgebracht hast, irgend so eine Humpe-Humpe Dorfdisco-Nummer. Dann war es mal eine Zeit, dann war mal Mark Forster, die Chöre singen für mich. Oh, oh, oh. Das ist es irgendwie auch nicht. Es gab ja auch einen Überfluss an diesen WM-Songs, muss man auch sagen. Zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft kamen 24 Songs raus. Das ist auch gut, dass das jetzt auch mal durch die Pandemie und alles auch ausgebremst wurde.
Die guten Seiten der Pandemie.
Die guten Seiten der Pandemie. Es gibt jetzt einfach keine EM- und WM-Songs mehr. Jetzt macht das einfach Martin Garrix mit Bono. Stellen sich dahin für die UEFA. So, dann hörst du das mal. Und dann und dann ist ja auch in jedem Trainer drin. Dann weißt du auch, in 4 Wochen kannst du es ja auch nicht mehr hören.
Du hast es ja nochmal dann 2 Jahre später, 2008 oder was, ja, probiert, mit einem Song, der 2006 in der Schweiz schon WM-Song war, richtig?
Genau, Baschi hieß der. Kollege, bringt ihn heim. Das habe ich gehört schon im Stadion.
Bring ihn heim, hieß es im
Schweizerdeutsch. Und das haben die in der Fankurve gesungen. Und den Song fand ich so geil. Und habe ich mich 2007 auch um die Rechte bemüht. Auch persönlich mit denen Kontakt aufgenommen, da waren sie alle schon, auch DJ Ötzi war da dran und ganz viele andere und jeder wollte ihn machen und das war dann durch persönlich, weil sie es auch gut fanden und durch Schwarz und Weiß habe ich da die Rechte bekommen und habe an meinem Geburtstag, 18. Februar 2018, weiß ich noch, 2008 in der Schweiz den Song eingesungen, auch bei den Originalproduzenten, die haben das auch dementsprechend abgemischt und der Song ist auch wieder, war auch Top 5 und war in den Trends sogar schon wieder bis auf 1 kurz vorm Finale und es stand auch schon fest, weil ich zu dem Zeitpunkt Schmidt und Pocher gemacht habe, dass ich, dass der Song läuft und Michael Ballack sollte mit dem Pokal durchs Brandenburger Tor kommen.
Ihn heimbringen
quasi. Ihn heimbringen, den Pokal am Ende des Songs und war dann auch im Finale in Wien und ja, hat leider nicht geklappt. Mit Thomas Gottschalk noch Karten besorgt und Günther Jauch und meine Schwester war da.
Hätte vermuten alles können, dass es mit den Finals bei ihm, ja, gab ja da schon mal irgend so eine Szene in Unterhaching.
Mehrere. Na, ich habe ja auch, mit seinem Berater Michael Becker haben wir das Champions League Finale zusammen gesehen in Moskau, was sie mit Chelsea, was sie auch vergeigt haben. Also nicht er, sondern ich glaube Frank Lampard hat den entscheidenden Elfmeter verschossen dann. Also es hat nie für einen Pokal gereicht.
Ja, den nicht heimgebracht.
Er hat ihn leider bis heute noch nicht heimgebracht und dann. Auch witzig, habe ich neulich erst gerade erzählt, die Geschichte. Dann haben wir ja umgeswitcht auf Schwarz und Weiß, einfach nur. Mannschaft kam trotzdem zum Brandenburger Tor. Und dann gab es dann so gegen die Spanier, die gingen so, mit Per Mertesacker und allen dann irgendwie gemacht. Und das haben die mir so zugehört, Pocher, mach mal, und hier Poldi und Schweini und so, haben wir das gemacht. Und dann war es ja Skandal, dann haben sie es wieder so gedreht, als wenn es meine Schuld wäre, dass der Song hier sicher, wir verhöhnen, peinlicher Auftritt und so, wir verhöhnen die Spanier mit der Nummer, so geht der Torres, der geht so.
Genau.
Und so, dann dachte ich mir so, ja, okay, alles
klar. Hat Olli sich noch hingestellt danach und gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie der Oliver darauf gekommen ist.
Hat er nicht wirklich?
Nein, oder? Hat er nicht.
Nein, also es ist dann auch für die Leute egal. Ist dann auch ganz interessant. Und da war der Frieden auch gemacht 2014. 2010 habe ich übrigens auch noch einen Song gehabt, der hieß auch 2010 mit einer McDonald's-Kampagne zusammen. Ist auch Top 20 gegangen.
Wirklich? Habe ich auf dem Zettel.
Ja, 2010. So ungefähr, so in der Richtung irgendwie. Lass uns nochmal Anlauf nehmen, 2010 irgendwie zueinander stehen. Keine Ahnung, ich krieg's jetzt gar nicht direkt mehr mit. Da waren wir ja auch gut unterwegs, Südafrika war das, ne? Ja, die WM. aber hat halt nicht sein sollen. Und da hatten wir auch schöne Geschichte. 2010 Karten fürs Finale gehabt in Johannesburg, mussten die Flüge buchen und wir haben das Halbfinale gegen Spanien gespielt. Da dachte man, ja gut, jetzt zweimal werden wir jetzt nicht gegen die verlieren, jetzt packen wir schon. Und wir waren euphorisiert durch dieses 4-1 oder 4-2 gegen England. Davor, genau, 4-2 gegen England. Dann haben wir gegen Argentinien 4-0, glaube ich, gewonnen. Das habe ich in Miami gesehen. Und da sind ja sehr viele Südamerikaner, die alle es natürlich damit gehalten haben. Da sind wir morgens um 8 oder so, lief dann da das Spiel. Haben wir dann so in so einem Bier Löwenbräu auf der Collins Avenue in Miami Beach das gesehen. Da waren vielleicht 30 mit dem Deutschland-Trikot und 200 Argentinier. Und die haben dann alle danach dann auch gratuliert und fern, ja, nee, Germany, no, World Cup, you're gonna win. Also jetzt so ähnliche Situation wie Italien jetzt gerade, ne? Mhm. Wir haben England weggehauen, wir haben Argentinien da, ich glaube, 4-0 besiegt. Und dann war das Halbfinale gegen Spanien, dachte, sehr gut, wir laufen jetzt da durch, das wird schon klappen. Und auf der Fanmeile gesungen und wir mussten Karten buchen, also Tickets hatten wir. Wir mussten aber den Flug buchen, nicht umbuchbar. Frankfurt, Johannesburg mit der Lufthansa, zwei Plätze noch, sagen ja oder nein, bevor das Spiel war, ja komm, buchen wir irgendwie für Economy 2000 Euro, 1600 Euro und dann kriegen wir da einen Kopfball, es steht wieder 0-1, wir so, ach fuck, ey, schön, Geld vor die Tür gefahren und das haben wir dann.
Sind die Plätze leer geblieben?
Die Plätze leer geblieben im Stadion.
Hat sich jemand gefreut, dass er da.
Hat sich jemand gefreut, ist glaube ich keiner aus Deutschland mehr
hingeflogen. Im Flieger vor allem auch die Plätze.
Im Flieger leer, im Stadion leer. Und dann haben wir 2014 war das dann, das haben wir auch über McDonald's, haben wir damals die Tickets bekommen, haben wir das so gemacht, haben wir gesagt, zum Finale Flug und als wir so eine Aktion für die gemacht haben, Flug und Tickets auf McDonald's. Das ist nicht mal passiert. Und da war es dann wirklich geil, da habe ich das Halbfinale mit Steffen Kretschmer unter anderem auf Mallorca im Megapark gesehen, da stand es ja 4-0 und hat noch Klosers Tor gemacht und schon zur Halbzeit, da wussten wir, okay, wir sind im Finale. Das war echt geil, wo wir gedacht haben, ey, wir fahren jetzt wirklich zum Finale. Wahnsinn, ja. Und das war echt gut, dass das geklappt hat. Und da war dann auch, waren wir auch danach ja bei der Party.
Genau, da gab es noch wahnsinnige Bilder, wie du da an der Copacabana, glaube ich, vor, ich weiß nicht, waren das 10.000, 15.000 Leute, als genau. Du den DJ da noch gemacht hast.
Genau, da noch aufgelegt, genau. Alles das war okay. Fanclub Nationalmannschaft. Vorne hat es dann mittags, habe ich da auch mit Matze Knob, haben wir, ich habe dann Schwarz und Weiß und Bringt ihn heim und so da gesungen. Und da waren halt einfach die Fans, diese 1.000 und Fanclub Nationalmannschaft, die da organisiert waren da, oder ein paar hundert. Und abends haben sie dann wieder aufgelegt und dann waren da 10.000 Leute und am Strand und es war alles voll und auch die ganzen Einheimischen haben da mitgefeiert und da aufgelegt. Und danach sind wir dann zur Mannschaft ins Hotel gefahren und haben uns da auf die Party sozusagen
die legendäre Rihanna-Sause.
Die Rihanna-Sause.
Wer nochmal mit ihr? Oder
20 Minuten war sie da. 20 Minuten, dann hat sich die damalige Freundin von Bastian Schweinsteiger hat sich da so rotzebesoffen an die rangeklemmt und und so und dann irgendwann nach 20 Minuten hatte sie auch, nachdem sie mit jedem ein Foto machen musste und ich habe die ganzen Fotos immer gemacht. Ich so, gib her, mir war es scheißegal, dass es Rihanna da war. Mit Poldi, Dings gab es auch so ein Foto, wo dann irgendwie Poldi, Klose, Schweinsteiger alle und Rihanna und ich habe dann immer die Fotos gemacht von denen. Ich habe gesagt, Handy her und
Fotocredit, Pocher.
Fotocredit, ja. Pocher. Und eigentlich, ich glaube, da war dann auch die Mannschaft, die hatte dann, auch Rihanna war dann einfach auch genervt, weil das auch eher so ein Fan-Dasein war und ist dann auch abgehauen. Und Gerard Butler war noch da, Schauspieler. Mhm. Der kam mit Thomas Hayo, der war dann auch da, man kannte sich. Und dann waren es Matze Knob eigentlich und sein Bruder Timo und Sascha und ich und das war es in Anführungsstrichen an Leuten, die so extern noch da gewesen sind. War ein schöner Abend.
Ja, ich erinnere mich an legendäre Bilder auch von Per Mertesacker auf der Tanzfläche. Insofern, jemand, der 96 im Herzen trägt, kann es auch bis zu dem WM-Finale schaffen. Dich betreffend,
Per Mertesacker und Ron-Robert Zieler.
Das und dem,
dann habe ich denen noch erzählt, dass den Pokal, den sie gerade jetzt in der Hand haben, schon längst das Replika ist, weil das Original hat die UEFA schon ausgetauscht. Aber große Enttäuschung. Ja, haben die nicht geglaubt. Ich gesagt, die geben euch nicht das Original. Das ist einmal für die Übergabe, dann wird der Koffer gewechselt und dann lauft ihr hier mit dem Replika drum. Naja, egal, die guten alten Zeiten. Ist interessant.
Ja, zwischendurch hast du ja auch nochmal eine Mannschaft zusammengestellt, die gegen die Bayern gespielt hat, in der Arena auf Schalke und so. Also da waren schon ein paar Fußballerlebnisse.
Ja, auch
Pocher
sehr schön.
Gegen Bayern oder sowas, wie es ja, damals hieß.
Genau, die McFit Allstars, das kam über McFit. Die haben das Spiel ersteigert bei Ein Herz für Kinder gegen die Bayern für 1 Million. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie mitmachen wollte.
Ach, dann wurde daraus ein TV-Format entwickelt,
dann wo du gesagt,
diverse Amateurkicker zusammengestellt
hast.
Ja,
da war die Überlegung, ob das irgendwie dann im Livestream oder bei Bild Online oder so läuft. Da habe ich gesagt, das ist gegen die Bayern. Das guckt jeder. Jeder will mal gegen die Bayern spielen. Dann machen wir eine Fernsehsendung draus. Und das haben wir dann gemacht und dann in der Arena auf Schalke gespielt. Und die war fast ausverkauft. Da waren knapp 60.000 waren dann da. Und Save and I Do mit den Söhnen Mannheims in der Pause gespielt, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Aber es war ein Riesen-Event. Und das haben wir dann nochmal 2-3 Jahre später wiederholt gegen Dortmund. Und das lief dann darüber, weil Jürgen Klopp und das haben wir zusammen auch mit Johannes W. Kerner produziert. Und der ist ja mit Jürgen Klopp irgendwie da ganz gut befreundet. Und Jürgen Klopp konnte zu dem Zeitpunkt sagen, wann, wie, wo, was er irgendwie machen wollte. Und da hat er ein Testspiel dagegen gemacht. Und dann haben wir auch wieder eine Mischung aus Prominenten und normalen Fußballern, die sich bewerben konnten. Und da wurde die Südtribüne gerade renoviert, das war das Einzige. Die war gesperrt, aber der Rest des Stadions war voll. Da wurde Aubameyang und Mkhitaryan wurden auch vorgestellt. Die haben da gerade angefangen und so. Und dann haben wir gegen die gespielt, aber bis auf die Südtribüne alles voll. Also es waren auch 50.000 im Stadion oder 55.000, 60, knapp 60. Und da hat noch Jürgen Klopp dann gesagt, ja, aber ordentlich, ne? Und so. Und dann haben wir einen gehabt, den wir gesagt haben, Cristiano Ronaldo. Sieht aus wie Cristiano Ronaldo. Der hat wirklich das 1-1 gemacht. Es war relativ zügig. Wir haben mit Winnie Schäfer, der hat uns genau erklärt, es war echt geil, wie man gesehen hat, wie Taktik
funktioniert. Das war einfach ein Double von Cristiano Ronaldo, oder was?
Ja, so, genau, so ähnlich.
Und was Matze auch, als Cristiano.
Nee, es war richtig schon jemand, der sah so aus, wenn du den so siehst auf dem Foto, denkst du auch, und der hat dann wirklich, und wir sind da eingestellt worden auf das Spiel, und haben gedacht, ja, irgendwie, ja, pass auf, bei den Ecken, lasst euch nicht rauslocken, müsst die Ordnung halten und so. Und haben wir nach 5 Minuten, haben wir das erste Tor, oder 10 Minuten nach einer Ecke gefangen. Und dann haben wir aber komplett da gepresst, gut gegengestanden. Dann haben wir wirklich das 1-1 gemacht. Und dann wurde das, hielt das immer länger. Und dann wurden auch die Leute so ein bisschen unruhiger. Also die einen haben es natürlich mit uns gehalten. Aber auch Jürgen Klopp wurde dann auf einmal, merkte der, das wird jetzt dann auch doch unangenehm, wenn das jetzt so bleibt. Und dann haben sie kurz vor der Halbzeit noch das 2-1 gemacht, aber sind wir 2-1 in die Halbzeit und am Ende war es dann 8-1 oder 9-1, aber hinten dann alle, die auch dann nochmal Toto und Harry und keine Ahnung, Ingo Lenz oder ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war, das war seit 1.
Creme de la Creme.
Die da gespielt haben.
Promi-Welt.
Die nochmal mit rein bringen wolltest, dass sie nicht da umsonst sehen, dass sie zumindest mal ihre 5 Minuten da gespielt haben. Und dann war für uns wichtig, nicht zweistellig zu verlieren, das haben wir geschafft. Ich glaube, wir haben 9-1 verloren. Und danach hat noch Felix Sturm geboxt, direkt in der Westfalenhalle und das war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Abende für Sat.1 sportmäßig, weil das Spiel haben auch wieder 3 Millionen Leute oder so gesehen und es hatte 18% Marktanteil und auch der Boxkampf lief richtig gut. Also ich glaube, so einen Samstag hat Sat.1 seit 10 Jahren auch nicht mehr gehabt.
Du hast ein gutes Gedächtnis, das merkt man immer wieder.
Ja.
Höre ich auch von Leuten, die sehr nah mit dir sind. Deine Frau sagt das immer, Olli vergisst nichts.
Wenig.
Im Fußball ist es tatsächlich auch so. Ja. Sind dir die Bayern grundsätzlich näher als der BVB, wenn du dich jetzt so bei den beiden großen deutschen Clubs so festlegen müsstest?
Nein, ist schon Dortmund. Ja. Ist schon Dortmund. Weil sie auch in Dortmund gespielt haben, da haben sie auch das Champions-League-Finale gespielt, als wir uns vorbereitet haben. Da sind wir dann irgendwie mit, haben wir 10 Tickets gehabt, waren dann Dortmund und Pokalsieg Dortmund. Also ich war regelmäßig auch fast immer bei den DFB-Pokalfinals und das war ja ganz oft war ja Dortmund und auch Bayern gegen Dortmund. Ich weiß noch, wo die da 4-1 gewonnen haben oder 5-2 oder so, wo sie die weggeschossen haben mit Lewandowski und wo Kevin Großkreuz mit der Dortmund
Lewandowski noch für die Richtigen getroffen hat, würde Dortmunder sagen. Ja.
Ja, ich war auch bei dem Spiel als Dortmund gegen Real Madrid, wo Lewandowski, glaube ich, 4 Tore gemacht hat, irgendwie 4-1, glaube ich. Da hat Ronaldo 1 geschossen und Lewandowski 4. Das war das Halbfinale. Und so. Also ich war tendenziell deutlich halte ich es mit den Dortmundern. Er und bei den Bayern auch natürlich ein paar Mal im Stadion gewesen. Und wenn 96 gespielt, immer hoch verloren. Teilweise 7-0 und so, weiß ich noch, in der Halbzeit bist du da irgendwie bei Sky oder so gewesen, hochgefahren. Ich glaube 4-0 war es zur Halbzeit. Und mit dem Aufzug hochgefahren stand 6-0. Da haben die sich direkt in der 46, 47 einen Doppelpack da eingefangen und so. Es war immer bitter, aber auch in München gute Erfahrungen gehabt. Eröffnungsspiel gewesen, 4-2, als wir gegen Costa Rica gewonnen haben. Und Champions League Finale da home auch da auch gewesen.
Wembley, Dortmund, Bayern?
Wembley, Dortmund, Bayern gewesen. Ja, also und da auch bei den Feiern, da auch, ich bin auf beiden Feiern dann gewesen, weil ich wollte zumindest einmal ein Bild mit dem
Bankett heißt das dann, glaube ich, ne?
Bankett, ja. Mhm. Ich wollte einmal ein Bild mit dem Champions League Pokal haben. Und das gab's dann leider nur bei den Bayern. Und bei den Bayern war eine Stimmung so 50. Geburtstag, so auch so Bayern 3, so von der Musik. Und bei Dortmund war richtig Hip-Hop und Party und ich weiß gar nicht, ob Helene Fischer da aufgetreten ist oder auftreten sollte oder so. Aber da war richtig.
Die ist auf jeden Fall beim BVB schon aufgetreten, ja, ne? Genau, nach dem Pokalfinale auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht.
Da war auf jeden Fall ein anderer Druck, und es ist immer Dortmund auch mehr gegönnt.
Ja, vielleicht ist das noch ein bisschen der volksnah oder der lebendigere Club. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat. Also ich als Bremer fast die eigentlich mit der Muttermilch aufgenommen, dass du die Bayern nicht magst. Ja. So, auch wenn
Hassen
die Lemke-Zeiten
ist jetzt mittlerweile damals, zu groß.
Hassen ist ein ganz großes Wort.
Aber das ist, ich habe auch viele, auch man lernt ja dann auch so gerade im Nationalmannschaftsumfeld, dann lernst du auch den einen oder anderen kennen und so. Das sind ja alles auch, wenn du die 1:1 kennst und so, sind ja auch nette Leute dabei und kannst da auch Spaß haben und so. Natürlich, aber es ist trotzdem immer irgendwie, immer findet man es doch irgendwie geil, wenn die Bayern verlieren. Auch bei jedem Topspieler, egal in der Bundesliga, egal gegen wen die spielen, es ist immer geil, wenn sie verlieren.
Dadurch wird aber die Bundesliga halt eigentlich Woche für Woche fast immer schon so ein Pokalwettbewerb, weil ne, wer auch immer gegen die Bayern spielt, wie es gerade gesagt hast, im Normalfall steht es schnell mal 3-4-0, gerade unter Pep Guardiola war es ganz extrem. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt unter Julian Nagelsmann wird. Meinst du, das hat das Zeug zu einer leider in An- und Abführung sehr erfolgreichen Fußballbeziehung, Fußball-Ehe?
Ja, wird jetzt interessant werden. Also bisher hat er ja auch fast denselben Trophäenschrank wie Michael Ballack. Da ist es ja sehr überschaubar. Auch jetzt Finale, Pokalfinale und so. Er hat ja noch nichts gewonnen im Prinzip. Also er tritt mit den Vorschusslorbeeren an. Das ist einer der besten Trainer. Der ist jung, der ist lange dabei. Wird jetzt interessant. Und nur Meisterschaft wird es halt nicht sein.
Und er hat aber auch noch nicht natürlich jetzt die vielen Finals gehabt und sowas und noch nicht die Vereine jetzt gehabt, mit denen du hättest zwingend gewinnen müssen.
Also, und er versucht ja auch jetzt mit dem Trainerteam Hermann Gerland weg und so und auch ein paar andere Sachen zu verändern und jetzt eine Ära endet. Hoeneß ist schon praktisch oder ist ja weg. Rummenigge ist jetzt auch weggegangen. Also da sind jetzt mit Hoeneß und Rummenigge die beiden prägenden Figuren der letzten 30 Jahre sind weg. Und jetzt ist es Oli Kahn und Salihamidzic und dieses Niko Kovac-Ding ist vergessen und jetzt ist es Julian Nagelsmann, den wollten sie immer mal haben. Die Gerüchte gab es immer, jetzt ist er da. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt fehlt dann irgendwann aber auch fürs Internationale, fehlt dann vielleicht der eine oder andere Name.
Ich glaube halt eben auch unter neuen Bedingungen irgendwie, was jetzt die nächsten Jahre oder ich glaube 5 Jahre hat er sogar unterschrieben bei den Bayern, was jetzt die Ära angeht, weil die Bayern sich nicht mehr, wir haben es gerade schon gesagt, nicht mehr rauspicken können, den wollen wir. Dieses Thema Scouting wird für sie auch maximal wichtig. Da hat man das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren haben die Dortmunder da unter anderem auch Leipzig schon viel, viel besser gearbeitet, ne, waren schon sehr früh auch an starken Franzosen dran oder an Spielern aus England. So, das muss auch der Weg der Bayern sein. Also da ist ein bisschen Umbruch. Die Erwartungshaltung bleibt natürlich riesig. Viertelfinale raus, 2-3 Mal in Folge in der Champions League. Das ist für Bayern nicht genug. Also daraus könnte eine Spannung entstehen, ne?
Ja. Und auch, wenn ist immer das Problem die Breite des Kaders, ne? Und Lewandowski ist jetzt auch 34, glaube ich, geworden. Klar, auch Ronaldo siehst du jetzt auch bei der EM und so, die treffen da immer noch, aber es reicht nicht mehr. Also auch Ronaldo nur bei Juve kommt halt auch nicht über maximalen Viertelfinale hinaus.
Stimmt.
Ja. Also es ist eine interessante Phase, aber ganz ehrlich, natürlich, man merkt das jetzt ja auch bei der Europameisterschaft, man ist jetzt aber längst nicht mehr so in einem dabei emotional. Also man ist hier auch wie Opa erzählt vom Krieg, also man merkt ja selber, man erzählt von 2006 und auch das Gefühl kommt es einem immer so vor, als wenn das erst 3-4-5 Jahre her wäre und jetzt selbst schon die Weltmeisterschaft ist jetzt schon 7 Jahre her. Ich glaube, das kommt jetzt auch nicht mehr. Also das, ich habe da auch mit der WM war perfekt, das war mein Jahrgang sozusagen, der da gespielt hat. Und danach waren dann Per Mertesacker und Lahm und Klose und alle, die dann nach und nach aufgehört haben. Und jetzt ist mein Bezugspunkt in der Nationalmannschaft noch Toni Kroos. Und wenn der jetzt dann irgendwann aufhört, der wird höchstwahrscheinlich entweder jetzt nach der Europameisterschaft oder allerspätestens nach der WM nächstes Jahr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch schon jetzt nach der Europameisterschaft aufhört, dann ist auch, gibt's auch bei mir keinen Bezugspunkt mehr in der Mannschaft. Dann ist das für mich auch irgendwann auch durch. Ne? Dann freut man sich, wenn es irgendwie erfolgreich ist, aber man ist natürlich distanzierter da, als wenn du die Hälfte der Mannschaft persönlich kennst.
Bevor ich da noch eine Frage gleich zu habe, Toni Kroos, weil du es gerade ansprichst, hast du den Champions-League-Sieger denn im Tennis eigentlich schon mal geschlagen?
Toni Kroos habe ich schon mal geschlagen, ja, im Tennis.
Weil
ja.
Ihr spielt ab und an mal, ne?
Ja, lustigerweise. Also wir haben, wir wohnen hier Luftlinie nicht so weit voneinander entfernt und er ist auch durchaus tennisbegeistert und ich habe einen Tennisplatz bei mir zu Hause.
Begeistert und talentiert?
Und also ich bin, er spielt definitiv, technisch spielt er besser als ich und er ist natürlich auch sportlich fitter. Aber es hat schon mal gereicht, dass ich auch schon mal gegen ihn gewonnen habe. Aber es ist immer sehr, sehr eng und es ist eher 70-30, 80-20, so, also wenn du drauf wettest, ist die Chance, dass Toni gewinnt, größer, aber es sind immer enge Spiele und es macht echt Bock, gegen ihn zu spielen, aber es kommt leider im Jahr, wir spielen nicht mehr als 2, 3, 4 Mal oder so, weil natürlich auch das Fenster, in dem er wirklich hier ist und nicht Saison ist, ist halt wirklich auf maximal 2, 3 Wochen und dann klappt's einmal, zweimal. Und das war's.
Ja, das ist tatsächlich sehr gering. Aber gut, er wohnt ja eigentlich auch in Madrid, logischerweise. Ja, aber hat hier in Köln hier vielleicht für die Zeit danach, wenn er dann nochmal
Bayer Leverkusen. Also bei dem, wie er hier wohnt, sollte er für die Zeit danach mit auch vielleicht auch der ganzen Mannschaft auf dem Gelände Platz wäre da, sollte er da was machen.
Er hat das Campo Bahia nachgebaut.
Also das ist wirklich, also wirklich sensationell, kann ich nur sagen. Also das kann man ja leider nicht sagen, müsst ihr euch mal anschauen, aber es ist wirklich schon, also da bleiben keine Wünsche offen.
Glaubst du, der Fußball hat in den nächsten Jahren mehr und mehr die Herausforderung, weil du gerade über Themen auch wie Begeisterung und wie jetzt auch so Turniere dein Herz noch kriegen. Wahrscheinlich braucht es dafür auch mittlerweile fast ein Viertelfinale und ein Halbfinale, um dass dann so eine große nationale Begeisterungswelle entsteht. Glaubst du, es wird immer schwieriger, weil die jüngeren Zielgruppengeneration, ich meine, du bist da ja auch ganz gut einfach unterwegs, weil du bei Instagram echt viel machst, auch merkst, was da so möglich ist, dass der Wettbewerb immer schwieriger wird im Kampf um die Kids?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass die Pandemie jetzt so eine Lücke gerissen hat, dass viele jetzt einfach anderthalb Jahre durch Sportvereine, deshalb, ich habe nur irgendwie auch gelesen oder gehört, 500.000 Kinder, die aus Sportvereinen ausgetreten sind oder nicht mehr hingehen oder da wird jetzt eine Lücke reißen. Klar ist Fußball immer noch, weil die Möglichkeit hast, so unfassbar reich zu werden, aber die Leute haben jetzt die Möglichkeit, Influencer, Deutschrapper, Fußballer sind so die üblichen Sachen, wo du siehst, womit du Geld machen kannst, für vermeintlich, wie es immer ausschaut, geringen Aufwand. Aber ja, ich weiß, dann ist ja auch, wie schon gesagt, Streaming, Twitch, auch die E-Sport-Sachen werden größer und größer. Ja, ich glaube, es wird schwer, sieht man jetzt auch bei der Europameisterschaft. So ein richtiges Feuer springt ja auch nicht über. Es gab so den Ansatz nach dem 4-2 gegen Portugal. Das wurde aber gnadenlos mit dem 2-2 gegen Ungarn wieder ausgemacht. Es wurde natürlich auch gesehen, aber da ist jetzt keiner so direkt im Fieber, so sagt, ich muss jetzt unbedingt hier ein Trikot tragen und die Deutschlandfahne raus, weil das wird geil laufen. Jetzt wird's interessant werden. Ich weiß ja nicht, wenn
wir wissen im Moment noch nicht, wie hoch wir gegen die Engländer gewonnen haben. Aber
ja, genau. Also das ist ja, ich weiß nicht, wenn du es ausstrahlst, ist gegen England.
Das war ein geiles Spiel.
Richtig gut. Wir machen jetzt beide Optionen. Boah, es war echt wirklich gegen die Engländer nochmal gut gefangen, aber gegen England, die liegen uns auch. In Wembley haben wir noch nie verloren.
Super,
richtig,
ne? Havertz, Alter, 3 Tore hätte ich nicht gedacht.
Oh, das war echt ein gutes Spiel. Oder, ja, das war klar, ist auch Jogi Löw hat es auch einfach echt über den Zenit drüber.
War das unangenehm?
Hat wieder da irgendwie auch strategisch da falsch gewechselt und auch schon bei der Startaufstellung wusstest du, oh Mann, ey, irgendwie auf keinen Tipp eingegangen. Und zu behäbig und da müssen auch einige jetzt zurücktreten. Und
ich wusste gar nicht, dass der Ondonko im Kader ist.
dass er Kevin Großkreuz nochmal reaktiviert. Ja, für die Stimmung verstehe ich ja, aber sonst, ja, es ist wirklich, es ist geil. Wir können immer schon jetzt vorne weg, weißt du, es gibt nur, es gibt wenig dazwischen. Entweder alles scheiße, weg, Dreck, wusste ich doch, war auch klar. Oder wirklich geil, super Gosens, der neue Mann für Real Madrid, Barcelona, kann sich's aussuchen.
Schwarz und Weiß, da müsste man einen Song draus machen vielleicht.
Das wäre eine gute Idee.
Ja.
Na gut.
Aber der nächste Song, wenn wir jetzt nochmal kurz in die Zukunft ausblicken, könnte ja vielleicht Katar sein. Da steht ja nochmal ein großes Fußballfest dann an. So ein Après-Ski-Hit.
Katar, da.
Würde uns was einfallen, bin ich mir ganz sicher.
Also definitiv. Dir vor allem. Ja. Aber auch was Weihnachtliches, weil es ist ja dann die Weihnachts-WM nächstes Jahr.
Ja, stimmt. Rolf Zukowski vielleicht noch mit einbinden. Ja.
In der Weihnachtssklaverei gibt's so manche Leckerei.
Olli, jetzt haben wir eine große Freude, mit dir ein bisschen in die Fußballwelt einzutauchen. Also man merkt schon, dass du mit dem Herzen dabei bist. Das merke ich auch im Alltag, wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, auch als wir neulich zusammen Fußball geguckt haben, Trikot immer an und so, wenn dann Nationalmannschaft spielt.
Ja, auch nicht immer, aber da war es schon.
Ja, aber.
Aber nein, es ist schon dann ist Matchday, ne? Dann ist halt einfach, dann guckt man es schon. Und das ist bei uns ja immer auch ein Thema trotzdem. Und wir sind ja dann nochmal, wenn du den einen oder anderen kennst, jetzt zum Beispiel sind natürlich über Laura von Torra und ihr Mann Simon Zoller, der dann im Bochum war. Das wäre ja auch so eine.
Der ist in Bochum.
Oder ist im Bochum, ja. Ich rede immer in der Vergangenheitsform schon, ohne dass ich jetzt irgendwas wüsste. Aber der, das ist ja auch so eine Geschichte, auch nochmal, das ist ja so klassisch auch so ein Ding, der hat auch alles. Der war in Köln, dann spielen die Europa League, dann steigen sie ab, dann so ein Hin und Her, dann geht er nach Bochum, spielt gegen Abstieg, jetzt, da rechnet keiner mit, steigt er auf, hat nochmal die Chance, jetzt erste Liga zu spielen und so. Das ist einfach, das wiederum das Geile, ist wieder so eine kleine Geschichte, auch von ihm persönlich, wenn er dann auch persönlich mit jemandem zu tun hast, und für uns war es kein Unterschied, ne, ob der jetzt bei Bochum 15. ist oder jetzt aufsteigt oder so. Aber man freut sich natürlich, wenn man auf einmal sieht, wie Sachen wieder funktionieren und wie derselbe Spieler, wie alles einfach da möglich ist, ne? Und das ist ja keiner, der wird nie jetzt Nationalmannschaft spielen, aber auch so diese kleinen Geschichten, die es da auch abseits.
Das ist ja auch scheißegal. Es muss ja nicht immer das Ziel sein, Nationalmannschaft zu spielen. Das kann ja auch einfach das Ziel sein, auch, ne, den Leuten es zu zeigen, die natürlich sagen, oh na gut, Bochum jetzt, ne, grauer geht die Maus ja im Zweifel gar nicht.
Ja, aber
zack, gehst du hoch. Ne?
Die sind größer und als Schalke. Genau, in der zweiten Liga. Es ist einfach so. Und das sind die kleinen Geschichten, es macht ja dann immer noch Spaß, ja. Wenn es die dann.
Man muss sie nur finden.
Du, auch Leicester ist ja dann einmal auch Meister in der Premier League geworden. Oder jetzt in Frankreich, Lille irgendwie schlägt PSG und dann wird mal jemand anders Meister irgendwie. Also das ist ja das Schöne, da warten wir ja drauf und hoffen, dass jetzt die Bayern nicht 10. Mal in Folge Meister werden. Das wäre schon ganz schön.
Ich würde sagen, wir starten ab jetzt mit der Vorbereitung für das größte Spiel, das uns in diesem Jahr mindestens bevorsteht, 96 gegen Bremen. Oder Bremen 96, du hast nachgeguckt.
Es ist Bremen 96, es ist erst ihr Spiel zu Hause.
Guck, so ab jetzt voll rein.
In der
EM, alles schön und gut, aber dann geht's.
Wohninvest Arena.
Oh, jetzt freuen die sich auch noch, dass du die erwähnt hast.
Ist auch Wohninvest, oder?
Das ist tatsächlich
Vinovia, ja. Oder ihr habt doch auch schon so ganz komische Namen.
Nee. Das erste Mal, dass in Bremen der Stadionname ist.
Es ist auch
Wohninvest. Ich hatte immer ein bisschen auf Becks und so, die Becks-Kiste hatte ich drauf gehofft.
Aber ist es Wohninvest-Stadion oder Wohninvest-Arena?
Wohninvest-Weser-Stadion.
Wohninvest-Weser-Stadion, das habt ihr zumindest dann beibehalten.
WW.
Ja, dann hoffen wir. Und dann das Rückspiel in der Martin-Kind-Arena.
Wenn er dann noch da ist. Er könnte sich ja möglicherweise, als du gerade über Rummenigge und über Hoeneß gesprochen hast, also Vorlagen sind da. Ne?
Ja, ich meine, und er ist ja gefühlt, das könnten ja seine Kinder sein. Rummenigge hat jetzt mit 60, 65, weiß ich gar nicht wie alt, irgendwas, eine 6 steht, glaube ich, schon vorne bei dem. Also wie schon, Martin Kind geht auf die 80 zu. Leute, es ist jetzt wirklich auch, irgendwann muss man auch mal wissen.
Und wenn Kinder jetzt ein Wortspiel war, dann war es einfach noch ein perfekter Abschied.
Auch, alles drin.
Olli, lieben Dank.
Ebenso.
Und
frohes Fest.
Unbedingt.
In Ciao. Katar. Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.